Richtig wussten wir das erst auf die letzten Meter. Überraschungserfolg auswärts in Flensburg. Also wer im Handball unterwegs ist, der weiß, das passiert nicht so allzu häufig, dass man da gewinnt. Haben wir dann auf dem letzten Spieltag Mitte Juni in Stuttgart mit einem Auswärtssieg eingetütet.
Also es ist so gewesen, dass wir insgesamt das Ziel Europapokal bzw. Platz 5 in der Liga eher als mittelfristiges Ziel ausgegeben haben vor ein, zwei Jahren. Es kam jetzt dann doch schneller als gedacht.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Heute spreche ich mit zwei Köpfen aus dem Sportbusiness, die in ihren jeweiligen Ämtern schon sehr lange aktiv sind und uns sehr viel Freude bereiten mit ihrer jeweiligen Sportart und ich große Freude habe, mit den beiden auch zusammenarbeiten zu dürfen. Und daher endlich mal hier vors Mikrofon geholt. Beide kannten sich vor dem Podcast nicht und mit beiden haben wir ein wirklich sehr spannendes Gespräch geführt. Heute sprechen wir mit dem Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten Hannover-Burgdorf mit Eike Korsen. Und auf der anderen Seite haben wir den Geschäftsführer vom Damenvolleyball-Bundesligisten VC Wiesbaden, das ist Christopher Fetting. Und mit beiden spreche ich über das Thema, was sie nämlich eint. Sie haben sich beide in der letzten Saison qualifiziert für die Europapokalspiele. Und das erfordert natürlich den einen oder anderen Ansporn und die eine oder andere Herausforderung. Und genau das ist das Thema dieser Podcast-Folge heute. Qualifikation für Europa, was hat das mit Ansporn und Herausforderungen zu tun und was bringt das mit sich? Hört mal rein, ein sehr spannendes Gespräch, sehr viele Einblicke in die Herausforderungen, die so eine Qualifikation mit sich bringt, aber natürlich auch mit den schönen Momenten, die dazugehören. Beide sind da sehr ehrlich mit umgegangen und wir haben eine gute Stunde miteinander gesprochen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute mit zwei Köpfen, zwei Geschäftsführern aus zwei großartigen Sportarten, die uns viel Freude bereiten. Uns in Sportdeutschland, aber auch ganz speziell uns hier bei Devon Sport. Ich begrüße auf der einen Seite den Geschäftsführer von den Hannover Burgdorf, von den Recken, wollte ich schon sagen. So werdet ihr genannt. Herzlich willkommen, Eike Korsen.
Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, großartig. Moin Eike, Gruß nach Hannover. Und auf der anderen Seite Geschäftsführer von dem Volleyballverein VC Wiesbaden, Volleyball der Frauen. Ich grüße ganz herzlich Christopher Fetting. Moin Christopher.
Ja, moin Stefan. Auch ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
Ich hätte jetzt ja eigentlich gesagt, Grüße gehen nach Wiesbaden. Aber in diesem Fall haben wir herausgehört schon im Vorgespräch, du rufst heute nicht aus Wiesbaden an.
Richtig. Ich bin heute in der schönen Landeshauptstadt von Sachsen, also in Dresden. Und sehe dem Auswärtsspiel heute kurz vor Weihnachten entgegen.
Ja, Mensch, großartig, dass ihr noch so euch die Zeit nehmt, denn ich habe beim Eike rausgehört, der hat auch noch ein Heimspiel heute. Wer das hier hört, der wird die Ergebnisse schon kennen dieser beiden Begegnungen. Wir gucken mal, was denn da am Ende rauszukommen ist für euch beide. Erstmal großartig, dass ihr es geschafft habt und unser gemeinsames Thema für die heutige knackige Stunde hat damit zu tun, dass ihr euch beide für den jeweiligen europäischen Wettbewerb qualifiziert habt, also Qualifikation für den Europapokal in eurer jeweiligen Sportart. Was ist das für ein Ansporn, was sind das für Herausforderungen, die damit einhergehen, auch für Vereine in der Größenordnung, die das jetzt nicht jedes Jahr gewohnt sind, in dieser europäischen Dimension dann auch aufzutreten und zu spielen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Zuallererst aber gehe ich einmal in eure jeweiligen Lebensläufe. Eike, magst du uns einmal erklären, ich habe gerade gesagt, Geschäftsführer von Hannover Burgdorf, werden auch genannt die Recken. Wie bist du da hingekommen? Bist du ein Kind des Handballs? Was hast du vorher gemacht? Und wie ist diese Rolle da in Hannover jetzt besetzt mit dir? Wie ist das zu sehen? Also vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie dein Weg bisher war.
Also ich bin fast von ganz Anfang an bei den Recken TSV Hannover Burgdorf damals noch dabei. Ich habe 2010 hier schon angefangen. Seit 2018 bin ich jetzt in der Rolle des Geschäftsführers. Mein Steckenpferd ist tatsächlich auch Thema Marketing, Vertrieb, Kommunikation, alles, was so dazugehört. Das ist auch das, was uns verbindet im Kern, Stefan. Davor habe ich versucht, nicht nur im Handball, was sicherlich auch eins meiner, neben dem Fußball, so eins meiner Kindheitssportarten halt auch war und ist, in denen mich zu tummeln, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, sodass auch Olympische Spiele in der Vita aufgetaucht sind, ein bisschen Auslandsaufenthalte auch in der Schweiz aufgetaucht sind. Und die größte nächste Position, wo ich den Einstieg aber auch im Sport gefunden habe, war tatsächlich auch im Handball. Das war bei unserem den Kollegen vom TBV Lemgo, wo ich so eine Art duales Studium für mich damals gebaut habe, wo ich hingekommen bin über die damals noch FH Braunschweig-Wolfenbüttel, heute Ostfalia, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass dann das so in alle Richtungen gut geklappt wird und ich am Ende dann auch so eine Art Traumjob, wie ich das jetzt hier für mich auch zumindest gestalten durfte, ausleben darf.
Und du hast gesagt, Traumjob, das finde ich schon mal gut. Wenn ich das richtig sehe, wenn wir nachgerechnet haben, seit 2010 bist du bereits da?
Ja, genau. Als so more or less erster hauptamtlicher Mitarbeiter diesem ganzen Konstrukt, ging natürlich dann auch strukturell und auch in vielen anderen Bereichen ordentlich nach vorne, ordentlich nach oben, sodass wir jetzt ganz andere Herausforderungen haben. Was ich aber auch das Spannende daran finde, weil ich von Haus aus gerne auch Entwickler bin und Themen gemeinsam aufbaue, auch Menschen in meinem Umfeld mit meiner eigenen Entwicklung auch weiter aufbaue und entwickle. Und das konnte ich hier tatsächlich gefühlt in 5 bis 6 unterschiedlichen Stationen, vielleicht auch anderen Unternehmensherausforderungen ausleben, was mich hier bis heute in, ja, ich erschrecke mich manchmal, 14 Jahren inzwischen auch hält und nach wie vor auch eine sehr, sehr spannende Zukunftsperspektive hier für uns bietet.
Wir verfolgen das ja auch ein bisschen, deine Zeit da, beziehungsweise die Entwicklung von Hannover. Sag mal, muss man denn Handball gespielt haben, um diese Rolle bestmöglich ausleben zu können?
Also ich brauchte definitiv den Bildungsweg, um in der Bundesliga anzukommen. böse Zungen sagen, mir fehlte es am Talent. Ich schieb's ein bisschen auf den Körper. In der Mitte liegt die Wahrheit vielleicht, weiß ich nicht genau. In jedem Fall bin ich sehr, sehr froh an der Stelle, wo ich jetzt noch dorthin gekommen bin, weil es auch so ein bisschen meinem Naturell entspricht. Ein bisschen Stallgeruch bringe ich durchaus mit. Ich will mich jetzt damit nicht rühmen, weil sonst alle Handballkollegen lachen mich aus, wenn ich denen sage, dass ich mich in der 3. und 4. Liga vornehmlich getummelt habe. Aber ein bisschen Stallgeruch hilft natürlich, wenn man ein bisschen Locker-Room-Talk mitsprechen kann, weiß, wie das so abgeht, kennt auch ein Gefühl für die Herausforderung, hat ein Gefühl für den Typus von der Zielgruppe bis hin tatsächlich auch zu den Spielern. Und vor allen Dingen kann er auch mit Trainer und sportlichem Leiter, den wir haben, auch die Philosophie ausrichten. Also da macht es schon Sinn, ein Gefühl dafür zu haben. Aber jetzt meine Kernkonferenz war sicherlich eine andere, dass ich jetzt heute in der Geschäftsführung hier sitze.
Na, vielen Dank. Wir gucken uns das gleich nochmal an, wie das Konstrukt da auf der Geschäftsstelle bei euch genau aufgestellt ist. Wollen vorher aber einmal den Christopher zu Wort kommen lassen. Christopher, wie viel Volleyballerfahrung bringst du mit? Also spielerische Volleyballerfahrung.
Also ich habe viel gesehen, muss ich sagen. Viel gesehen. Gespielt habe ich dann wirklich nur in der Schule. Bin zu dem Sport und zu der Freude zu dem Sport durch meine Schwester gekommen, die auch eine Profi-Volleyballerin war, Nationalmannschaft, auch ein paar Mal einen Auftritt hatte. Und habe vorher was im betrieblichen Bildungswesen gemacht. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung dann bin ich in den Tourismus gegangen, habe dort mich versucht, über einige Jahre dort was aufzubauen und dann mehr oder weniger durch einen dummen Zufall bei dem letzten Club meiner Schwester, wo es im Endeffekt da wurde was jemand gesucht, der einfach vertrieblich neue Akzente setzt. Und da habe ich mich dann auf Empfehlung meiner Schwester einfach mal beworben und dann bin ich von der schönen Insel Rügen dann nach Wiesbaden gegangen und durfte dann 2018 beginnen, hier die kaufmännische Leitung zu übernehmen und den Vertrieb, also den Bereich Sponsoring, und seit 2019 dann Geschäftsführer mit noch ein paar mehr Verantwortungsbereichen, was es dann halt so bei so einem Club alles braucht, ne? Und ich glaube, ich schlage mich doch in der Zeit, auch wenn ich nicht selbst so hochklassig gespielt habe, ganz, ganz gut. Und es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ist ein total interessantes Feld.
Und wenn wir das richtig recherchiert haben, dann hast du auch noch weitere Ämter innerhalb des gesamten Volleyballsports inne. Also das heißt, nicht auf dem Platz, sondern noch mehr auch hinterm Platz, hinter den Kulissen. Erzähl uns dann ganz kurz davon.
Ja, noch weiter weg vom Feld, das stimmt. Richtig. Ich bin einmal als Sprecher der ersten Frauen Volleyball-Bundesliga quasi im Aufsichtsrat der Volleyball-Bundesliga und seit diesem Sommer auch in Hessen der Präsident des Hessischen Volleyballverbandes, also dann doch sehr weit entfernte Ämter, die nicht so viel in der Halle stattfinden.
Das zeigt aber auch eine tiefe Verbundenheit zu dem Sport, die du da mitbringst, die Eike seit über 14 Jahren da mitbringt. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Rollen, die wir in diesem Sportumfeld, gerade auch in der Verantwortung des Geschäftsführers haben, die wir da auch immer wieder bei allen herausfinden, herauskristallisieren, dass das ja nicht nur ein Job ist, den man mal so macht und weil gerade irgendwie eine Gelegenheit war, sondern ja auch ein tiefer Bockfaktor dazu gehört. Oder würdet ihr sagen, nee, macht das eigentlich nur wegen der Kohle?
Braucht sich keiner zuerst zu antworten, oder Christopher?
Ja, nicht so wirklich, aber du hast jetzt schon angefangen, Eike, dann mach du ruhig.
Das war tatsächlich gar nicht die Motivation, weil ich, wie gesagt, jetzt auch in diesen Handball, das als berufliches Feld halt reingerutscht bin, weil ich einfach in meiner Orientierungsphase, frühen Orientierungsphase für mich geguckt habe, wenn man so Abi zu dem Zeitpunkt und dann auch noch Sozialdienst machen musste, was will man denn eigentlich erreichen? Und da guckt man auf seine eigenen Stärken, auf sein eigenes Profil, wo hat man Leidenschaften und so kommt man rein. Und ich bin am Ende da auch hängen geblieben so und habe das dann immer sicherlich auf der Wegstrecke weiterentwickelt, aber das ist definitiv der Antriebsfaktor. Und was man auch sagen muss, es gibt ja nicht nur die schönen Seiten dieses Sports, sondern es gibt ja auch Seiten, wo das einfach wirklich auch Kernarbeit ist mit allem, was dazugehört. Und wenn man dann nicht eine Leidenschaft und eine bewusste Entscheidung dafür getroffen hat, dann wird es wahrscheinlich schwierig, egal wie viel man am Ende des Tages kriegt, in diesem Umfeld halt auch dauerhaft und über so eine lange Zeit dabei zu bleiben.
Also das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, du sprichst jetzt hier mit zwei Vertretern von Sportarten, die das, glaube ich, nicht unbedingt alle wegen des Geldes machen. Oder dann würden wir uns vermutlich, wenn wir nach dem Geld schauen würden, nach irgendwas anderem umschauen. Ich denke, es kommt auch irgendwie automatisch. Wenn du dich, selbst wenn du von außen kommst, jetzt wie ich, der ne, halt sich wirklich weit von dem Ball entfernt immer gesehen hat, wenn du dich auf den Job einlässt und dann kommt diese Leidenschaft von ganz, ganz automatisch und dann ist man da voll mit drin und dann steht man für seinen Club und für jeden Schritt besser zu werden, egal in welchem Bereich.
Christopher, bleib ruhig nochmal ganz kurz beim VfC Wiesbaden. Ich habe vorhin gesagt, Volleyball-Bundesliga der Frauen. Was ist da die Besonderheit? Ich selber durfte das ja jetzt auch ein paar Mal oder auch schon seit einer geraumen Zeit jetzt erfahren. Das ist irgendwie der populärere Sport oder der erfolgreichere Sport. Das ist ja dann auch außergewöhnlich in Mannschaftssportarten, die wir zumindest in Deutschland so pflegen und kennen. Kannst du uns noch ein bisschen was zu der Sportart und zu der Liga sagen?
Ja, also genau, gerade der Frauenbereich. Wir haben uns bis vor Corona immer die Teamsportart Nummer 1 im weiblichen Bereich genannt, weil wir einfach von den Zuschauerzahlen auch vor Fußball etc. im Frauenbereich in den Teamsportarten unterwegs waren. Jetzt hat uns der Fußball ein bisschen abgehangen, aber nichtsdestotrotz sehen wir uns als die ehrliche Team-Frauensportart, wo Equal Pay etc. im Profibereich, also in der ersten Liga, einfach keine Themen sind, über die wir reden müssen, weil es ist selbstverständlich. Der Sport an sich, du hast auf die Besonderheit hingewiesen, wir sind ein bisschen dem männlichen Volleyball voraus, in der Zuschauerzahl, in den Budgets. Ich glaube, das ist wirklich, wie du beschreibst, ja auch recht einzigartig im deutschen Sportbusiness. Ja, und sonst ist es halt einfach ein mega attraktiver, schneller Sport. Es passiert durch jede Handlung etwas. Ne, das ist bei einigen Sportarten, dauert es ja mal ein bisschen, bis wir zu Punkten kommen. Das ist beim Volleyball einfach ein bisschen schnelllebiger. Und einfach besonders fair auch. Die Liga steht unter dem Motto Home of Respect. Und ich glaube, jeder, der das erste Mal zu so einem Heimspiel oder zu so einem Spiel insgesamt kommt und das wahrnimmt oder auch im Fernsehen schaut, nimmt das auch wahr, dass uns nicht das Netz nur rein physikalisch trennt, sondern auch, dass wir versuchen, einen fairen Umgang miteinander zu halten. Und das, das macht einfach Spaß zuzusehen.
Mein kleiner Werbeblock für den Frauenvolleyball. Und gehen wir heute zum Herrenhandball. Der hat ja Anfang nächsten Jahres, also in wenigen Wochen, Eike, macht er sich ja selber seinen eigenen Werbeblock. Also einmal im Jahr findet ein Großevent statt. Das heißt, in diesem Fall sogar reden wir von einer Heim-EM. Handball ist Sportart Nummer 2. Wie ist das in Deutschland? Wie nimmst du das wahr? Wie ist das in Deutschland angesetzt?
Na, wir versuchen auch zu sagen, dass wir diesen Platz als Sportart Nummer 1, Klammer auf, hinter dem Fußball, Klammer zu, auch in unserem Bereich schon noch einhalten. Ich will jetzt ohne dem Basketball oder Eishockey da jetzt so nahe zu treten, sondern so gucken wir natürlich mit allem Selbstbewusstsein als deutsche Traditionssportart da drauf. Du hast eins noch verschwiegen. Nächstes Jahr haben wir sogar zwei Groß-Events, weil es ja auch ein Olympiajahr ist, was ja alle dann 4 Jahre auch nochmal uns trifft. Und wir haben sicherlich einen anderen Rhythmus, weil wir alle 2 Jahre eine EM und eine WM im Wechsel haben, die jeweils im Januar stattfindet. Und wir sprechen jetzt auch in Deutschland von den Jahren, des Handballs, vom Jahrzehnt des Handballs, weil wir angefangen jetzt im Sommer, da war auch Hannover Standort, die U21-Weltmeisterschaft ausgerichtet haben, wo zwei unserer Spieler tatsächlich auch U21-Weltmeister geworden sind. Und die ist jetzt, darf ich es ja sagen heute, gerade gestern auch von Alfred Gislason, unserem Bundestrainer, nominiert worden sind für den A-Kader, für den A-Kernkader zur Heim-EM, der jetzt im Januar ansteht. Und dazu noch zwei weitere Recken. Deswegen gucken wir zusammen mit unserem Experten, der dann auch beim ZDF nicht zuguckt, sondern das mitgestaltet, auf ganz, ganz viele Protagonisten, die wirklich im Kern dieser Heim-EM am Start sind. Und dann versuchen wir natürlich da auch die Sportart Handball mit allen Stärken in breites Publikum zu transportieren, wie das in Vorjahren schon gelungen ist, und ganz besonders natürlich auch den Schwung dann hier in Hannover in der Rückrunde mitzunehmen.
Ja, mega. Glückwunsch dazu. Seid ihr Austragungsort für die Heim-EM?
Wie gesagt, bei der U21 waren wir es jetzt. Bei der Heim-EM jetzt im Januar sind wir es nicht.
Die Spiele finden, glaube ich, in Köln, ich glaube auch in Düsseldorf.
Also bleiben wir mal bei der deutschen Linie. Die fängt in Düsseldorf eben an mit Weltrekordspiel. Also ist das auch schon eine ganze Zeit ausverkauft mit jenseits von 50.000 Zuschauern bei einem Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz, 10. Januar.
Ja.
Brauche jetzt keinen Werbeblock mehr machen. Ebenso ist die deutsche Linie in Berlin, wo es dann weitergeht in der nächsten Runde. Und perspektivisch, wenn sie dann die Runden überstehen, was wir uns alle wünschen, dann auch in Köln beheimatet sind bis zum Finale, was ja so der internationale Handball-Mecker-Punkt ist. Und daneben sind eben auch noch andere Standorte mit dabei, die dann eben nicht deutsche Linien ausrichten.
Ja, top. Guck mal, das waren jetzt die beiden Werbeblöcke für die beiden Sportarten. Aber ich glaube, dass allein schon euch beide hier im Podcast zu haben, Werbeblock genug ist, weil ihr habt, oder wir haben ja hier zusammengefunden, weil es ja auch um eine sportliche Entwicklung bei euch beiden ging. Und zwar habt ihr euch beide in dieser Saison, beziehungsweise in der letzten Saison, für den Europapokal eures jeweiligen Sports qualifiziert. Lass uns mal ganz kurz nochmal Revue passieren. Wie war das denkbar knapp bei dem einen oder anderen? Und wie ist denn jetzt so die erste Phase? Ich glaube, das startet immer mit einer Gruppenphase. Wie ist denn das gelaufen? Also ganz kurz vielleicht einen sportlichen Eindruck, damit wir wissen, wovon wir reden, Eike. Magst du nochmal über eure Erfolgsstory in Europa sprechen kurz?
Also vor der Saison war das jetzt nicht zwingend Ziel, weil wir tatsächlich aus der Corona-Zeit eine neue Mannschaft aufgebaut hatten. Vor der Saison tatsächlich auch 7 Neuzugänge integrieren durften. Dass wir dann am Ende auf Platz 6 rausgelaufen sind, was per se erstmal kein Europapokal-Qualifikationsplatz ist, was unsere Leistung mit nicht schlechtern oder abmildern soll. Wir haben das intern für uns, diesen 6. Tabellenplatz, so als das für uns Mögliche im Sinne einer deutschen Meisterschaft, so kleine deutsche Meisterschaft tituliert, weil tatsächlich im Handball diese ersten 5, 6, vielleicht auch 7 Mannschaften einfach auch ein Stück weit entlaufen sind und danach ein sehr, sehr breites Mittelfeld ist und wir sehr stolz sind, dass wir dieses Duell gewonnen haben. Und durch den internationalen Titelgewinn der Füchse Berlin ist es uns dann eben gelungen, diesen Nachrückerplatz, die eben einer der, also muss man dazu sagen, Berlin ist dann einer der Mannschaften gewesen, die dann sich über die Liga schon qualifiziert haben und als Titelverteidiger dann eben einen weiteren Platz freigemacht haben für die deutsche Liga und wir dann eben so nachrutschen konnten. Und da haben wir natürlich gerne drauf zugegriffen. Richtig wussten wir das erst auf die letzten Meter. Überraschungserfolg auswärts in Flensburg. Also wer im Handball unterwegs ist, der weiß, das passiert nicht so allzu häufig, dass man da gewinnt. Haben wir dann auf dem letzten Spieltag Mitte Juni in Stuttgart mit einem Auswärtssieg eingetütet. Und deswegen haben wir da eine relativ kurze Vorlaufzeit gehabt, bevor es uns losgegangen ist. Aber erstmal war das nicht abzusehen und eine Riesenleistung von der Mannschaft.
Ja, Glückwunsch dazu. Und wie sind die ersten Spiele gelaufen? Ich sehe, dass es da überwiegend Siege gibt in eurer Tabelle.
Ja, wir haben zwischenzeitlich uns ein Unentschieden geleistet. Das war aber ein Spiel, wo es um nichts mehr ging, weil das ein Gegner war, den wir nicht weiter mitgenommen haben in die nächste, dann im Februar und März anstehende Hauptrunde hier zu Hause und auch ein bisschen mit Blick auf den engen Spielplan vielleicht auch ein paar Kräfte geschont haben. Ansonsten sind wir tatsächlich jetzt auch als Gruppensieger dieser Gruppenphase durch. Wir mussten starten in der Qualifikationsrunde. Also Ende August ging es für uns tatsächlich schon los vor dem eigenen Bundesligastart. Das haben wir erfolgreich gestaltet in Schweden. Haben uns jetzt in einer Vierergruppe durchgesetzt und nehmen das Maximalergebnis von 4-0 Punkten mit den Kollegen des polnischen Vertreters dort auch weiter in die nächste Hauptrunde, die, wie gesagt, nach dem Jahreswechsel dann auf uns wartet.
Ja, Glückwunsch dazu. Christopher, kurzer sportlicher Blick auf euren Saisonabschluss und damit dann auch ja die Qualifikation für Europa. Magst du uns das einmal kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Also es ist so gewesen, dass wir insgesamt das Ziel Europapokal beziehungsweise Platz 5 in der Liga eher als mittelfristiges Ziel ausgegeben haben vor 1-2 Jahren. Es kam jetzt dann doch schneller als gedacht, nachdem wir, ich sag mal, nach der ersten Saisonhälfte zu Weihnachten irgendwie auf Platz 11 der Liga zu finden waren, haben unsere Mädels dann echt gut durchgezogen. Und der letzte Spieltag war wirklich sehr, sehr eng. Also bei uns war es so, dass du dass wir an dem Spieltag von Platz 4 bis 7 hätten alles irgendwo erreichen können. Andere haben von 5 bis 9 die Möglichkeiten gehabt und wir hatten dann den letzten Hauptrundenspieltag mit einem glatten Sieg damals in Aachen, hat uns dazu gebracht, dass wir mit Platz 4 aus der Hauptrunde in die Playoffs gestartet sind und da für den deutschen Frauenvolleyball 5 Plätze, einer davon im CV Challenge Cup, in dem wir jetzt spielen dürfen, zur Verfügung standen. Ja, hatten wir das Glück und konnten im Endeffekt, ich sag mal, die Reise Europa starten. Und das ging schon bei der Auslosung ganz gut los, weil wir im 32. Finale, also anders als bei euch, Eike, ist bei uns keine Gruppenphase in dem Wettbewerb, sondern ein K.O.-System. Im 32. Finale konnten wir mit einem Freilos ein bisschen Kosten sparen und dann im 16. Finale nach Belgien. Das konnten wir gewinnen, Hin- und Rückspiel. Und dann ging es im Achtelfinale gegen Galatasaray Istanbul. Das haben wir in Istanbul im Tiebreak, also 3-2, gewonnen. Zu Hause im Tiebreak verloren vor ausverkaufter Halle. Und dann gibt's halt, weil unentschieden gibt's bei uns halt nicht, den sogenannten Golden Set. Und den konnten wir dann mit 15-11 nach 3 Stunden Spielzeit für uns entscheiden. Und dann konnten wir ja den Favoriten aus Istanbul mit einem großen Namen ja wieder nach Hause schicken und dürfen jetzt im Viertelfinale gegen PAOK Thessaloniki antreten, auch im Januar.
Jetzt hast du ja schon auch ein paar, auch erstmal Glückwunsch an der Stelle, aber jetzt hast du ja auch schon ein paar Standorte gesagt, ein paar namhafte Standorte, ein paar Städte und Länder. Da kommen wir jetzt eigentlich zu dem eigentlichen Thema. Denn so eine Qualifikation ist ja erstmal euphorisch wunderbar und das Umfeld freut sich und die Spielerinnen haben natürlich auch irgendwie, dann auch bei euch, Eike, die Spieler haben dann irgendwie auch eine Bestätigung ihrer Arbeit darin. Jetzt kommt aber ja dann die Herausforderung für einen Geschäftsführer, das alles zu koordinieren. Enge Qualifikation, so am letzten Spieltag höre ich raus und dann geht es im August schon weiter mit den nächsten Europapokalspielen. Das heißt, es muss eine Mannschaft von 10, 15, manchmal 20 oder mehr Staff und Spieler und Spielerinnen muss irgendwie auf die Reise geschickt werden, von Hotel bis Flug, von Transfer bis Trainingshalle etc. Lass uns noch mal kurz eintauchen, Christopher, wie hat sich das dann für euch ergeben? Du hast ja keinen Mitarbeiter, der nur Europapokalsachen organisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert jetzt auf der Geschäftsstelle, wenn diese Qualifikation feststeht?
Ja, also erstmal, es wird wild durcheinander gelaufen. Nein, schwer zu sagen. Also ich habe erstens keinen Vergleich. Ne? Wir sind nach 6 Jahren das erste Mal wieder dabei. Also vor 7 Jahre jetzt das erste Mal wieder im Europapokal. Wir hatten ein bisschen mehr Zeit, weil in der Endkonsequenz unsere Liga wie auch Europa im Endeffekt erst im Oktober gestartet hat. Dann hatten wir ja das Glück durch das Freilos, die erste Runde sowieso erstmal uns entspannt zurückzulehnen. Aber dann geht's halt im irgendwie 2-Wochen-Takt. Du weißt, an einem Mittwochabend so ungefähr, wer ist dein nächster Gegner? Und da musst du Flüge buchen für übernächste Woche. Das war also schon eine Herausforderung. Der November, ja, der November war Oktober, November. Das waren 5 englische Wochen, wo wir quasi 2-mal Belgien in der Mitte der Woche hatten. Dann haben wir mal in unserem eigenen Pokal gespielt und dann ging es schon in die Türkei. Also ich weiß gar nicht mehr so wirklich, wenn ich das rekapituliere, wie es alles geklappt hat, weil es ist schon eine Herausforderung, einfach da innerhalb von einer Woche irgendwo Flüge zu buchen oder sonstiges. Da muss schon viel, ja, mit viel Ruhe und auch manchmal Gelassenheit dann vorgegangen werden, um das irgendwo gut hinzubekommen und ja, ich sag mal, den Weg für einen sportlichen Erfolg dann auch zu ebnen.
Heike, wie ist das bei euch? Jetzt habe ich das beim Christopher ein bisschen mehr Zeit gehabt. Bei euch war das sehr, sehr knapp, hast du gesagt, auch was die Vorlaufzeit anging. Und ich nehme nicht an, kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich eine Stellenausschreibung gesehen habe, super Europapokalmanager bei Hannover Burgdorf. Wie ist das? Was passiert da bei euch auf der Geschäftsstelle, wenn das mit der Qualifikation jetzt am letzten Spieltag geklappt hat?
Unser kleiner Vorteil ist, dass wir jetzt nicht ganz neu uns für diesen Europapokal qualifiziert haben, auch wenn es in diesem Jahr organisatorisch gesehen durchaus verschärfte Bedingungen gegeben hat. Da können wir vielleicht im Nachgang, kann ich noch 1-2 Sätze im Detail vielleicht dazu verlieren. Aber wir haben jetzt nicht einen Europapokalmanager mitgenommen, weil es natürlich in den bestehenden Bereichen, sei es ums Teammanagement, Reiseorganisation, hat Christopher gerade schon geschildert. Und da haben wir ein bisschen mehr Vorlaufzeit gehabt. Tatsächlich, deswegen geht die Jammerkarte da in auf alle Fälle mehr an dich als an mich. Da haben wir schon noch mal mindestens so 4 bis 6 Wochen Vorlaufzeit jetzt gehabt nach der Auslosung. Aber das fällt natürlich auf bestehende Personen einfach dann zurück, die dann einfach ein Stück weit mehr aufsetzen müssen. Und das ist halt global gesehen, wenn ich jetzt einen Satz rausgreifen würde, was das mit so einem Club macht, ist das so eine Ersteinrichtung, sich darauf einzustellen, das Ganze kennenzulernen. Welche Regularien gibt es? Was bedeutet das? Wie fühlt sich so eine Reisebelastung an? Wie gibt es diese Prämien? Wann werden die berechnet? Wann gibt es Antrittsgelder, die gezahlt werden müssen? Was brauchen wir eigentlich für die Refinanzierung? Was kostet uns die Halle? Wie viele Zuschauer kommen da? Wie viel werden uns durch diese engen Spiele, wenn wir 3-mal in einer Woche jetzt durch Europapokal spielen, teilweise 2,5-mal mit dem Heimspiel, so im Schnitt gerechnet, in gewissen Phasen, welche Querverbindung gibt es dann ins eigene Finanzierungsmodell? Weil wir haben unsere Planunterlagen halt alle längst zum 1.3. halt abgegeben und da kommt 3 Monate später zum Abschluss der Saison auf einmal nochmal so dieses Thema auf. Das macht natürlich mit allen Organisationen erstmal einen zusätzlichen Workload. Und das hinzukriegen und auszumanagen nach einer langen, für uns auch intensiven Saison, wo wir viel geschafft haben, war die erste Herausforderung. Und die zweite, das dann auch so zu koordinieren, dass das möglichst, von effizient würde ich gar nicht sprechen, aber möglichst effizient halt tatsächlich auch dann in die Bahn kriegt, das war so das Hauptthema, weil erstmal muss das für jeden mehr in dieser Ersteinrichtung, das zu stemmen. Das fällt jetzt auch wieder ein bisschen ab, wenn man das dann einmal für sich erschlossen hat, aber bis zu diesem Punkt zu kommen, war es schon intensiv, deswegen freuen wir uns, wenn wir jetzt ein paar Tage mehr über Weihnachten nochmal Pause haben und mal sacken lassen zu können, bis das Grundgerüstgehalt jetzt auch aufgebaut ist.
Um das nochmal zu verstehen, lass mal bitte einmal kurz, wie ist eure Geschäftsstelle strukturiert? Wie ist die aufgebaut? Wer arbeitet da so?
Ich glaube, wir sind jetzt gar nicht mehr so die Kleinste in der Handball-Bundesliga. Also wir haben jetzt inzwischen hinter den Kulissen 12 Mitarbeiter, wenn ich mich mit reinrechnen möchte, die in der Geschäftsstelle aufgestellt sind. Neben mir gibt es einen sportlichen Leiter, der tatsächlich den Bereich Sport halt auch als Teil der Geschäftsleitung mitführt. Daneben gibt es einen Teambereich Sponsoring, Vermarktung, die natürlich dann gerade in erster Front gefragt waren, was die Refinanzierung angeht. Da sitzen insgesamt 4 Personen, die dann unsere Anzahl von Partnern halt auch betreuen. Ticketing ist dann die zweite große Einnahmequelle, die wir haben und wo natürlich auch eine besondere Bedeutung in der zusätzlichen Europapokalvermarktung einherfällt. Das sind dann insgesamt 3 Personen, auch mit Schnittstellenbereichen noch eine andere Aufgabe. Und dann haben wir ein Team Marketing, Organisation, Kommunikation, wo wir 2,5 Stellen bei uns im Team haben, plus jetzt einen Content Creator, also auch nochmal 3 Personen zusammengerechnet. Und das ist eigentlich das Kernteam plus unseren, seit 100 Jahren dabei, halb ehrenamtlichen Teammanager, der dann ganz stark in der Reiseorganisation, in der Vorbereitung halt mit unserem sportlichen Leiter halt eingebunden ist, sodass das jetzt die Schultern sind, auf denen dann das Thema zu tragen war.
Christopher, wie ist das bei euch? Ich weiß, das ist noch eine etwas kleinere Geschäftsstelle als beim Eike. Und die Aufgaben sind ja dann ähnlich.
Ja, genau. Wir sind mit mir 6 Personen in der Geschäftsstelle. Jetzt in diesem Jahr aufgestockt. 2 Kollegen, die wirklich ganz speziell den Bereich Vertrieb vorantreiben. Dann natürlich Bereich Partnermanagement nochmal zusätzlich betreut werden muss. Und dann gibt es eine Kollegin, die im Endeffekt den Bereich Teammanagement, Ticketing etc. Übernimmt. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen, ich sag mal so administrative, organisatorische Themen, die da auch gelöst werden müssen mit Hallentechnik, Wohnungen etc., Fuhrpark, all solche Dinge, die dann halt irgendwo auch mit abfallen, das muss natürlich auch erledigt werden. Also wir sind zu 6 genau und da ist es dann, gehört es, wie Eike sagte, ein Stück weit dann ja in die Aufgaben, Teammanagement oder man selbst übernimmt ein bisschen was in den Bereichen, um da das Projekt Europa starten zu können.
Gibt es eigentlich, auch das an euch beide gerichtet, gibt es eigentlich so spezielle Vereinbarungen in den Verträgen mit den Spielern und Spielerinnen, wenn Europapokal dann gibt es eine andere Art von Prämie oder haben manche vielleicht das Recht, dass sie nicht mitspielen müssen dürfen? Oder wie muss man sich das bei den Spielern vorstellen? Die freut das ja wahrscheinlich erstmal auf europäischer Ebene, aber was hat das für Auswirkungen auf der sportlichen Seite?
Also bei uns, die Spielerinnen, ist es so organisiert, dass es schon bei einigen Vereinbarungen mit den Spielerinnen Prämien gibt für sowohl die Europapokalqualifikation Als auch natürlich dann am Ende der Ausgang, wo landen wir am Ende, wie erfolgreich sind wir sportlich. Das findet man schon. Jetzt ausgeschlossen wird keiner. Wir haben einen Kader von 14 Spielerinnen, die müssen alle bereit sein, da auch ja aufs Feld zu dürfen.
Also bei uns ist es ähnlich. Ich glaube, das ist jetzt sportartenübergreifend, glaube ich, auch der Fall. Wir haben uns das verdient, war so ein Spruch, den wir intern uns auch über lange Jahre das hart erarbeitet haben, dass wir überhaupt in so eine Position kommen und es dann auch noch einzutüten in so einer sehr, sehr intensiven langen Saison, war so der Spruch, den ich so im Kopf habe. Wir haben uns das verdient. Was das tatsächlich auch bedeutet ist, ich habe das ein paar Mal wiederholt, wenn man dann irgendwann mal müde am Flughafen sitzt und auch mit Spielern spricht und guckt, wo dann auch die Kollegen aus der Geschäftsstelle der Kommunikation zum Beispiel auch mitfliegen und das Gefühl da mitgekriegt haben, dann, das weiß man dann erst auf der Wegstrecke. Und ich habe das dann ein paar Mal zitiert, habe gesagt, das haben wir uns verdient, dass wir hier so müde sitzen dürfen und dieses Erlebnis halt mitgenommen haben und was auch immer das ist. Und genauso muss man das sehen, dass man auf der Wegstrecke jetzt nicht vergisst, jo, wir haben uns qualifiziert und dann, ach, hat das ein bisschen Schmerzen, weil ich das vielleicht noch nicht so richtig kenne. So, das war ganz, ganz wichtig in der Herangehensweise, übrigens nicht nur auf dem Feld, sondern vor allen Dingen auch in der Geschäftsstelle damit umzugehen. Dass wir wissen, dass es jetzt eine Phase ist und auch den Glauben an die eigene Stärke haben, dass wir es auch sportlich hinkriegen können, weil du willst ja dann nicht reisen und die ganzen finanziellen Hürden, die wir wahrscheinlich gleich noch beleuchten, auf dich nehmen und dann nur Schmerzen mitnehmen, sondern du musst ja schon noch gucken, wo ist denn das Positive da drin und was will ich dann als dieses Privileg dort, einer der deutschen Vertreter im Europapokal zu sein, das aufrechtzuerhalten. Ja, das ist so unsere Herangehensweise gewesen.
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, das ist für die Mannschaft eine Motivation ist, sich auch auf europäischer Ebene zu zeigen und ihren Sport ausüben zu dürfen. Alternativ würden sie an dem Tag ja eh trainieren und insofern ist es an diesem Tag ein Spiel. Aber natürlich hat die Geschäftsstelle, von der wir ja gerade sprachen, einfach mal mehr Aufwand. Ihr habt keinen Europapokalmanager eingestellt und insofern ist der Arbeitsaufwand, der da entsteht, auf die Köpfe zu verteilen, die da sind. Und da aber auch diese Motivation hochzuhalten und du hast schön gesagt, dieses Zitat immer wieder hervorzuholen, wir haben uns das verdient, das ist natürlich ja, hilfreiche Maßnahme und immer wieder vor Augen zu führen, um dem Ganzen dann auch die Motivation zu verleihen. Lass uns doch mal diese finanziellen Hürden, von der du sprachst, nochmal beleuchten. Das eine ist ja, dass das alles was kostet, ne? Wir müssen reisen, wir müssen da irgendwie übernachten, wir haben einen organisatorischen Aufwand zusätzlichen, aber es gibt ja auch irgendwo. Ich habe das vorhin gesagt, es gibt eine Antrittsprämie und es gibt möglicherweise auch Erfolgsprämien. Also unabhängig jetzt von der Vermarktung, lass uns erstmal gucken, was kostet denn dieser Spaß Europa eigentlich? Und was gibt es denn eigentlich von der europäischen Organisation, die dahinter steckt, von eurem Verband, da an Ausgleich? Ist das schon eine Nullsumme? Oder holt ihr damit wahnsinnig viel raus? Oder müsst ihr, was das angeht, erst nochmal dazu zahlen? Oder der Eike lacht schon.
Ja, ich schmunzel. Also, das erste Mal geht's los, Meldegebühren. Und die erste Herausforderung war, wir haben uns auch das, vielleicht nutze ich das mal als Brücke, du hast die Mitarbeiter angesprochen. Klar ist das, wenn es dann dazu kommt, muss man das noch leben und muss auch gewisse Vorgedanken haben, die man dann zum Fliegen bringt. Aber wenn man am Ende der Saison sich qualifiziert, dann muss man sich auch melden. Und wenn dann Meldegebühren hinterlegen von Deposits anfallen, dann muss man schon mal aufpassen, dass nicht sportlicher Erfolg, alles, wo wir antreten mit unseren Partnern zusammen, auf einmal am Ende der noch laufenden Saison schon zu einem wirtschaftlichen Desaster führt. Da haben wir uns strukturell mit Saisonprämien von Sponsoren schon vorbereitet in diesem Team, sodass die Fallhürde gering war. Bis das erste Mal fliegt, muss man natürlich auch sagen, das dauert ein bisschen. Also war das jetzt sicherlich noch nicht eine Nullsumme, aber da war der Gap schon mal ein bisschen geringer und vor allen Dingen auch dieser Glaube, dass wir das schaffen können, schon mal intern auf alle schon mal deutlich stärker ausgeprägt, als wenn man jetzt von null gestartet hat. Also, und ich erinnere mich da, die Anekdote kann ich vielleicht erzählen. In der Saison vorher hatten wir Phasen, da war zwischenzeitlich nicht ganz klar, habe ich mal so einen suffisanten Spruch von unserem Sponsorpartner gekriegt, als ich dann um die Ecke gekommen bin, ich müsste jetzt hier nochmal so eine Saisonprämie haben, wenn wir dann deutscher Meister werden oder Europapokal oder sowas. Und dann hat er gesagt, du Eike, es wäre cool, wenn ihr erstmal die Liga haltet. Ich bin dann froh, dass der ein oder andere Partner trotzdem mitgegangen ist, damit wir dann eben schon ein Jahr später diesen Grundstock hatten. Und damit ging es halt schon mal los, bevor wir dann über eigentliche Prämien sprechen. Und du hast es schon angesprochen, ich glaube, es ist kein Geheimnis, kann man auch nachlesen. Also wir kriegen 500 € pro Punkt, den wir holen in der Startphase, in der Qualifikationsphase exakt gar nichts. Dazu kommen natürlich auch noch Reisekosten, nicht nur bei uns, sondern auch von den Schiedsrichtern, offiziellen Delegierten, die auch mal mindestens quer durch Europa 2, 3 Tage dann auch übernachten hier vor Ort bei unseren Heimspielen. So, und jetzt kann jeder, glaube ich, sich das einmal ausrechnen, weil jeder ist schon mal mit Familie durch Europa gereist, wenn man das mal fünfmal hochrechnet, was da ungefähr als Kostenblock schon mal aufsteht. Und dann kann man noch mal die Heimspielmiete hinzuaddieren. Dann kriegt man so ungefähr ein Gefühl dafür, was das ganze Thema bedeutet.
Also 500 Euro pro Tor, meintest du, oder wirklich pro Punkt?
Ja, also da arbeite ich noch dran. Bisher hat die EF da noch nicht so richtig zugehört. Vielleicht, weil ich das seit langem mal wieder das erste Mal dabei bin. Nein, Spaß. Also tatsächlich 500 Euro pro Punkt. Und was ich jetzt nicht verhehlen möchte, wir kriegen jetzt auch einen Unterstützungsbetrag von 3.000 Euro pro Spiel tatsächlich, was wir machen. Was ich aber dazu sagen muss, dass die richtigerweise im Gesamtprodukt der Entwicklung, also ich will jetzt gar nicht bashen, sondern einfach eine Situation einfach schildern, ganz neutral, ist, dass wir von 24 Mannschaften auf 32 Mannschaften vor dieser Saison hochgegangen sind. Der Wettbewerb sich natürlich auch ein bisschen näher an das Niveau der Champions League angliedern sollte, aber natürlich nicht in der ersten Saison, wo ich so eine Anpassung mache, auch die zentralen Vermarktungserlöse so steigen, dass ich dann mal eben den Topf, den ich vorher hatte, erweitern kann. Das heißt, im gleichen Maße, wie dann die Anzahl der Mannschaften erweitert worden ist, haben sich diese Unterstützungsgelder, nenne ich es mal, und diese Prämie gekürzt, nämlich exakt um 33% an der Stelle. Das heißt, wir kriegen nur noch diese 500 Euro pro Punkt und 3.000 Euro statt vorher 9.000 Euro pro Hin- und Rückspiel. Also es war tatsächlich sogar eine Ausweitung, eine deutliche Mehrbelastung, während die gegensetzt oder die Unterstützungsgelder sozusagen sogar gekürzt wurden. Und letzter Satz, deswegen hatte ich, damit man so ein Gefühl für diese Dimension auch noch kriegt, ist auch dazu gekommen, dass es jetzt Vermarktungsrichtlinien verschärft gab. Wenn wir jetzt DRB-Pokal haben, haben wir die kompletten Vermarktungsrechte bei uns und können halt auch mal über kleinere Gelder mal schnell nochmal eine Unterstützung mit sehr vielen Partnern einsammeln. Im Europapokal ist es jetzt bei uns in dieser Saison so, dass es beschränkt ist, sehr viele zentrale Partner da gewonnen werden sollen auf der Perspektive und der Club dann nur noch die Gelegenheit hat, 8 Partner insgesamt zu nominieren, die im werblich relevanten Bereich, sprich Banden- und Bodenaufkleber, überhaupt präsent sind. Und wenn man dann weiß, dass man die alle melden muss bis zum 1.10., weil im Oktober bei uns die Gruppenphase losgeht, wir als Qualifikant erst mit dem Rückspiel am 2.9., das war ein Samstagabend, also Montag, 4.9., wussten, dass wir tatsächlich in dieser Gruppenphase stehen, dann kriegt man ungefähr ein Gefühl dafür, dass man in 3 Wochen, überspitzt formuliert, 8 Partner finden muss, die einem den kompletten Europapokal finanzieren. Und jetzt letzter Satz dazu, wir zählen mal laut mit. Qualifikationsrunde, ein Hin- und jeweils Rückspiel. Gruppenphase, 3 Spiele mit Hin- oder Rück. Das ist jetzt bis Jahresende, das heißt, wir haben da schon 4 Hin- und Rückspiele mit Reisen und dem ganzen Kostenblock. Wir haben uns qualifiziert jetzt für die Hauptrunde im Februar, März. Das sind 2 weitere Spiele mit Hin- und Rückspiel. Wenn wir das platzierungsabhängig als Zweiter oder Dritter abschließen, kommt eine Playoff-Runde, ein Achtelfinale mit einem weiteren Hin- und Rückspiel dazu. Als Erster direkt das Viertelfinale. Gehen wir mal nicht davon aus im ersten Step mal. Dann haben wir mit dem Viertelfinale noch ein weiteres 8. Spiel. Und jetzt kann man sich das vorstellen. Ich habe 8 Partner Zeit, 8 Spiele in Heim- und Rückspiel zu refinanzieren. Weil nicht ganz klar war an dieser Stelle, ist Nachmeldung möglich, kann ich vielleicht unterjährig die Partner wechseln und die Regeln, logischerweise, wenn ich das mache, gaben das erstmal so nicht her. Und dann sich das überspitzt mal zu formulieren, ich habe 3 Wochen Zeit, 8 Partner für 8 zusätzliche Heim- und Auswärtsspiele zu finden, abzüglich der Ticketeinnahmen, die man zu Hause hat, das ist schon ein Brett.
Wohl dem, der das vorher in den Verträgen drinstehen hat, obwohl er möglicherweise mit einem Bein schon in der zweiten Liga stand.
Das war nur die Saisonprämie, Europapokal, Vermarktung. Bin ich auch froh, dass wir es nicht gemacht hatten. Also wir haben das angefangen tatsächlich und haben das probiert. Allerdings haben sich die Vermarktungsregeln ja verändert. Das heißt, wenn ich jetzt wie beim DRB-Pokal das adaptiert hätte, und das war auch teilweise in einzelnen Verträgen tatsächlich bei uns der Fall, mussten wir mit denen ein zweites Mal sprechen und sagen, du, wir haben jetzt zwar eine Europapokal-Vereinbarung vorgetroffen, dass das vielleicht sein könnte, müssen wir aber nochmal adaptieren, weil die Regeln sich verändert haben an der Stelle. Ja. Und so, dass wir mehr oder weniger von null dann neu gestartet sind.
Aber vielen Dank, Eike, das sind sehr tiefe Einblicke, sehr detailliert und ich glaube, alle, die sich im Sportbusiness und der Vermarktung ein bisschen auskennen, wissen, was das für eine Herausforderung war, weil du dann ja auch wirklich im Idealfall für 8 Spiele einen Partner suchst und nicht für ein Spiel, das ja auch nochmal ein anderes Paket darstellt und das auch eine andere Entscheidungsdauer beim Gegenüber bedeutet. Also wir gucken uns das die Zahlen gleich auch nochmal an. Christopher, wie ist diese Situation bei euch gelöst? Insbesondere die 500 Euro pro Punkt, das wäre jetzt bei einem Match bei euch gar nicht so schlecht, ne?
Wäre nicht verkehrt, vor allem, wir können ja endlos spielen, dann muss man halt dann irgendwie mit 32, 30 oder so enden, das für 5 Sätze, das wäre schön. Aber wenn ich das jetzt so, wenn ich so Eike zuhöre, dann fühlt man sich persönlich so gut, weil dann ist bei uns Europapokal halt quasi wie Urlaub. Also ja, ich habe viel mehr Zeit gehabt. Die Einschränkungen sind auch da, klar, aber nicht so. Also das ist ja eine vertriebliche Höchstleistung, die ihr erbracht habt, das dann so hinzubekommen. Stefan, du hattest vorhin über Antrittsprämien gesprochen. Ich habe jetzt bei Eike nicht gehört, dass es welche gibt. Wahrscheinlich guckst du zu viel Fußball, ich weiß es nicht. Also beim Volleyball gibt es die nämlich auch nicht. Es ist eher so, dass wir bei uns in der Frauenvolleyball-Bundesliga die Regelung haben, wenn wir einen Europapokal-Startplatz ablehnen und weitergeben, müssen wir 20.000 Euro Strafe zahlen, weil wir damals gesagt haben, für uns ist im Endeffekt das Ranking aufrechterhalten oder recht hochhalten im europäischen Wettbewerb als Liga wichtig, weil wir in Richtung, ich sag mal, dritte Liga Europas uns entwickeln wollten. Das war damals also eine Maßnahme. Das heißt also, auf der einen Seite hatte ich diesen Druck oder dieses Problem vor Augen nach einem wirtschaftlich sehr, sehr, sehr herausfordernden Jahr und einer sehr steinigen wirtschaftlichen Lizenzierungsphase, will ich mal sagen, wo wir wirklich auch ja Existenzängste hatten, dann sofort mit dem Thema Europapokal zu kommen. Ich glaube, da haben mich einige schon für etwas verrückt gehalten oder uns als Club für verrückt gehalten. Aber auf der einen Seite diese Strafe, auf der anderen Seite die Möglichkeit. Ich glaube, das Ganze wirtschaftlich aufstellen, ist eine Herausforderung, nicht ganz so jetzt unter anderem gerade aufgrund der Anzahl der Spiele wie im Handball. Aber wenn ich jetzt einfach mal so den aktuellen Kostenplan anschaue, 32 Finale mussten wir nicht spielen, aber in den zwei oder drei Runden jetzt mit dem Viertelfinale schon drin, sind wir bei einem Kostenblock von rund 80.000 Euro bei einem Normalbudget, was wir haben von knapp 1,7 Millionen. Was da im Endeffekt ja aufläuft. Man bekommt erst ab dem Viertelfinale im Endeffekt eine Prämie. Es gibt also vorher nichts, auch keine symbolischen 500 Euro, sondern es muss im Endeffekt gestemmt werden. Wir haben das Glück, dass wir mit gerade unseren größeren Partnern, mit unseren ja strategischen Partnern dort Vereinbarungen haben, dass wir also auch durch den Antritt im Europapokal und die Qualifikation zumindest einen kleinen Obolus bekommen, so dass ich sagen kann, okay, bis Viertelfinale hoffe ich jetzt, dass wir kostendeckend durchlaufen. Aber ich sehe das Thema Europapokal einfach auch mittelfristig als eine Erlösquelle. Wir sind im Rhein-Main-Gebiet, das ist aufgrund des Flughafens alleine sehr international aufgestellt. Wir haben in Wiesbaden selbst große Unternehmen, die europäisch sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich glaube schon, dass man mit denen gemeinsam diesen Weg Europa gehen kann und dass das dann im Endeffekt auch, ich sag mal, in die Gesamtfinanzierung des Clubs und des Jahresbudgets mit einem ja, positiven Impuls etwas werden kann.
Eike hatte vorhin schon mal was zu den Vereinbarungen und Gesprächen mit den Sponsoren gesagt und dass es da dann auch Vermarktungsmöglichkeiten on top gibt, die ja dann als mit feststehender Qualifikation und der Spielmodus nochmal ja, angegangen werden dürfen. Wie ist es bei euch? Ist es jetzt nicht so, dass
also
ihr...
Wir haben Möglichkeiten, aber auch beschränkt. Also ich glaube auch, wir haben acht Partner, die zum Beispiel auf der Bande zu sehen sein dürfen. Da gibt es natürlich auch Ausschlüsse. Ne? Also das heißt, wir können da jetzt noch nicht frei drauf los agieren. Und wie gesagt, es ist dann wirklich auch, ja, ich sag mal, gerade wenn man das erste Mal den Schritt geht, selbst wenn man da 4, 5 Monate hat, ist es dann doch mühsam. Deshalb glaube ich schon, ist das eher ein nachhaltiges Projekt. Und so sehen wir es auch, dass wir wirklich, ja, auch in den nächsten Jahren wieder mal auf der europäischen Bühne spielen wollen, so dass wir quasi daraus einfach, ja, auch eine Sponsoring-Linie machen können, um einfach sich ein bisschen besser wirtschaftlich damit aufzustellen. Es ist jetzt dann doch mit heißer Nadel gestrickt.
Und gucken wir uns mal das Publikum an. Wie wird das angenommen? Ist da so ein Standort wie in Wiesbaden oder in Hannover, flippen die alle förmlich aus und sagen, rennt euch die Bude ein, wollen die Tickets haben gegen Galatasaray war das, glaube ich, ne? Gegen die türkische Mannschaft. Also brennt ihr euch da die Bude ein und ihr könnt möglicherweise bei dem Ticketing auch nochmal richtig einen Schnitt machen?
Ja, also man merkt, dass das sehr, sehr gegnerbezogen ist. Und du hattest jetzt gerade Galatasaray genannt. Das ist halt schon ein verrücktes, ne, Clubs mit Tradition auch in allen anderen Sportarten. Ne? Also ich glaube, die Leute, die dort in die Halle kamen, von dem Galatasaray-Fanclub, rund 500 Personen, die nur aus dem Fanclub kamen. Ich glaube, die haben vorher sehr selten Volleyballspiele gesehen, aber die waren halt für ihren Club da und das haben sie uns auch hören lassen. Und ja, wir hatten dann, das war ein fantastisches Erlebnis, so ein Volleyballspiel begleitet, das hat man selten von der Lautstärke. Ja, man muss sich dann auch auf die ein oder anderen Buhrufe einstellen. Auch das haben wir in der deutschen Liga eigentlich sehr, sehr selten. Das passiert nur bei der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung mal. Sonst ist es ja eher sehr harmonisch bei uns. Aber es ist schon echt ein tolles Erlebnis. Und wir haben jetzt echt Glück, halt mit PAOK Thessaloniki auch wieder so ein Traditionsclub, wo auch der Club schon gemeldet hat, die wollen irgendwie 500 Mitglieder aus ihrem Fanclub, für die wollen sie Tickets haben. Also hoffen wir auch nochmal auf ausverkaufte Halle und vor 2100 Leuten Volleyball spielen in Wiesbaden. Das macht schon Spaß, glaube ich.
Ach schön, das ist cool. Wie ist es im Handball?
Ich schmunzel jetzt so ein bisschen, weil ich ein paar Parallelen erkenne. Wir haben einer der Gegner, auf den wir auf der Wegstrecke gespielt haben, ist AEK Athen. Und beim Heimspiel hatten wir dann auch einen Fanclub, der in Hannover ansässig ist, der für die Gegenmannschaft gecheert hat, weil wir in unserem jugendlichen Wahn, hätte ich fast gesagt, haben gesagt, super, dann holen wir mal alle Griechen hier aus. Also haben versucht, so ein bisschen spielerisch auch mit dem Thema umzugehen in der Ticketvermarktung, holen die ran und dann gab es wirklich eine Antwort, fand ich erstmal toll, bis ich in die Halle gekommen bin und mitgekriegt habe, oh, hier ist alles schwarz-gelb, deren Vereinsfarben, die sind auch relativ laut und die waren dann aber auch nicht ganz so eine große Zahl, wie ihr das gesagt habt, aber war auf alle Fälle mal ein anderes Stimmungserlebnis, als wir sonst in der Liga haben, das war ganz toll. Insgesamt waren dann jetzt bei uns so im Schnitt von 2.500 bis 3.000 Zuschauer bei den Spielen ungefähr. Was ich ehrlicherweise gar nicht so schlecht finde, weil der Europapokal auswärts, also in Athen waren es dann 120 Leute, die haben 65 Minuten auch durchgesungen, super. Von der Gegenseite, wir waren auch ungefähr mit der gleichen Anzahl in Athen in Partnerreise, Fanreise unterwegs, mehr waren aber nicht da, sozusagen im Sport. Das Gleiche war, als wir in Polen unterwegs waren. Und es ist umso mehr bemerkenswert, weil bei uns im Handball ist es jetzt so, dass die Europapokalspiele immer dienstags ausgetragen werden und teilweise auch Anrufzeiten haben wie 20.45 Uhr. So, und jetzt werdet ihr als Sportexperten wissen, aus welchem Land der Club Górnik Zabrze kommt. Zumindest die Fußballer wissen es, das ist der FC Podolski, wenn ich das so formulieren darf, wo Lukas Podolski in den Polen spielt, ist sein Heimatclub. Die spielen auch Handball und die hatten wir zum Auftakt in der Gruppenphase um 20.45 Uhr. Und parallel, man muss ja auch bei uns wissen, unser Premiumprodukt ist die Bundesliga, die stärkste Liga der Welt. Wenn ich dann so klangvolle Namen habe, wie Flensburg, wie Kiel, wie Magdeburg, wie Rhein-Neckar-Löwen, wie Traditionsmarken Gummersbach und Göppingen und wie sie alle heißen an der Stelle. Jetzt habe ich, also ich könnte jetzt alle nennen eigentlich.
Ganz viele vergessen, ich weiß.
Alle nennen, könnte ich jetzt alle nennen. Schönen Grüße an die Kollegen, die, insbesondere die ich nicht genannt habe. Dann fällt sowas natürlich erstmal ab an der Stelle. Und dass man das dann trotzdem auf diesem Niveau hinkriegt, fand ich jetzt erstmal schon nicht schlecht. Wir haben aber einen kleinen Kniff angewendet und einen Standortvorteil bei uns genutzt, weil wir unsere Bundesligaspiele in der großen Reckenfestung ausrichten, wie wir sie liebevoll nennen, die ZRG-Arena. Die hat Platz bis zu 10.000 Menschen. Die füllen wir auch bei den Bundesligaspielen sehr, sehr gut und immer zunehmend auch größer. Und haben angefangen, uns aus der Stadionsportart des Swiss Life Hall herauszuentwickeln. Und die haben wir jetzt dann nochmal reaktiviert für diese Europapokalspiele, dass wir einmal natürlich mit einer deutlich kleineren Halle, die bis zu 4.000 in der Größenordnung fasst, erstmal auch den Kostenblock ein bisschen reduzieren konnten, dass den Vermarktungsdruck deutlich reduzieren konnten und gleichzeitig auch so ein Revival-Erlebnis hatten, diese Traditionsspielstätte, wie wir sie nennen, nochmal aufleben zu lassen, sodass da auch bei mir persönlich ganz viel Vorfreude war, auch nochmal in so einem Ambiente so nah dran mit den ganzen Erlebnissen, die da dranhängen, das aufzuerleben. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir da jetzt einen ganz ordentlichen Schnitt schon hinlegen konnten.
Christopher, nicht neidisch gucken, denn eine kleine Traditionssporthalle mit 4.500 Zuschauern.
Ja, ist schön. Wenn ich tauschen könnte, ich würde es sofort anschieben. Ja, nee, ja, also, aber man muss sagen, wir haben im Normalspielbetrieb irgendwie nach Corona jetzt 1.300 Zuschauer. Man merkt halt auch bei Spielen, ne, wo der Gegner dann nicht automatisch irgendwo mindestens 500 Personen mitbringt und auch gerade gibt es ein paar türkische Einwohner in Wiesbaden und auch Griechen, viele Griechen, von daher hoffe ich wieder auf ausverkauft, merkst du einfach halt klar unter der Woche, du hast Samstag und Samstag Heimspiel und dann machst du noch eins in der Woche, einfach schwierig und herausfordernd, von daher ist mir meine 2.100 Sitzplätze dann doch genug für den Moment.
Lass uns mal einmal kurz so einen virtuellen Gedankenschlussstrich ziehen, zumindest das, was das Wirtschaftliche angeht. Sagt ihr, das ist eine Nullsumme oder Antwort B, da zahlen wir auf jeden Fall drauf bei diesem ganzen Europapokalspaß? Oder, nee, da haben wir schon irgendwie wirtschaftlich auch so clever gehandelt und vor allen Dingen auch die Preise so doll angezogen, dass wir da auch mit einer, nicht nur einer Null, sondern auch mit einem Plus rausgehen können. Also gibt uns noch mal ein Gefühl dafür, wie sowas auch wirtschaftlich bewertet.
Also ich fange mal an. Vermeidung wirtschaftliches Desaster, so sind wir in die Runde reingegangen. Das ist uns jetzt in vielerlei Hinsicht, weil wir auch ein großes Commitment erfahren haben. Und Christopher, ich fand es toll, wie du da rangegangen bist mit der Partnervermarktung. Das haben wir natürlich in Hannover auch, internationale Partner, Europapokal vertreten zu sein. Das ist ja auch ein tolles Thema. Das haben wir auch gemerkt, sodass wir da einen Grundstock haben. Aber wir haben ja zum Beispiel auch, was ich überhaupt nicht schmälern möchte, wir haben jetzt noch nicht 8 Partner für den Europapokal an der Stelle gefunden, sondern sind da mit 6 in die Runde reingegangen, was ich schon aller Ehren wert finde in der Kürze der Zeit. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Potenzial an der Stelle, sodass das wirtschaftliche Desaster aber erstmal vermieden ist. Und wenn wir irgendwo es schaffen, mit den Spielen in der Rückserie Richtung und Wegstrecke das hinzukriegen, dass das ein Zusatzthema wird, was wir kostendeckend schaffen, ich glaube, dann können wir uns hier alle mit den Voraussetzungen erstmal auf die Schulter klopfen. Und was dann daraus wird, das hängt natürlich auch davon ab. Christopher, du hast da sportliche Perspektive vielleicht schon dauerhafter den Plan, das erreichen zu können. Wir haben erstmal 6 bis 7 Mannschaften, die sind erstmal vor uns für die 5 Plätze, die sich da für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren wollen, aus verschiedenen Gründen, wo wir versuchen ranzurutschen. Aber wir sind da auch nicht alleine. Da gibt es 4, 5 andere Clubs, die das genauso wollen wie wir. Das heißt, dass ich jetzt in die Situation komme und sage, super, unser Ziel, jetzt haben wir es einmal gemacht und nächstes Jahr machen wir es wieder und dann wird das wirtschaftlich besser. Das wäre jetzt ein Moment zu vermessen. Das Gefühl habe ich jetzt, weil wenn du es einmal organisiert hast, willst du nicht wieder ausstellen, um nach 1 bis x Jahren wieder anzumachen. Das ist ja das, was eine Organisation schwierig macht, sondern das ist schon das Ziel, dass wir uns da auf einer Zeitstrecke X auch am liebsten hin entwickeln wollten. Und dann kann man da vielleicht auch was Gutes draus machen an der Stelle. Aber wir sind jetzt längst nicht an dem Entwicklungsschritt, dass ich sage, da müssen wir Geld mit verdienen, sondern erstmal Verlustminimierungsthematiken sind da das Stichwort.
Okay.
Und so ähnlich ist es, oder es ist genauso auch bei uns im Volleyball. Die letzte Option, die du genannt hast, Desaster, glaube ich, kann ich zum heutigen Zeitpunkt mit dem Blick auf die Zahlen auch streichen als Möglichkeit. Also sind wir eher bei, lass es eine Nullnummer werden und lass es kostendeckend werden und ein tolles Erlebnis und ja, einfach ein Türopener für die nächsten Jahre.
Das ist zumindest, was das Wirtschaftliche angeht, nochmal ein akzeptabler Schlussstrich. Ich möchte aber noch auf was anderes eingehen. Es könnte ja durchaus auch sein, dass es mit so einer Europapokalreise auch kritische Stimmen im Umfeld gibt. Das kann zum Beispiel auf der sportlichen Seite sein, weil der ein oder andere sagt, Mensch, tut den Spielerinnen und Spielern gar nicht so gut, dass sie jetzt noch so viel Belastung mehr haben. Wir verlieren dadurch auch unsere Bundesliga oder unsere Ligaziele aus den Augen. Es könnte aber auch ja aus finanzieller Sicht jemand sein, der sagt, also, das sollten wir nicht machen, das ist ein zu großes Risiko. Oder sogar aus dem Fanumfeld, weil das hat ja auch immer was mit viel Reiseaufwand zu tun. Ihr seid auch beide sehr stark in euren jeweiligen Verantwortungen für das Thema Nachhaltigkeit, für das Thema aufmerksam umgehen mit Ressourcen. Und jetzt haben wir diesen Reiseaufwand. Und auch wenn es nach Belgien ging, ihr seid ja nicht mit dem Rad hingefahren. Also was sagt ihr zu diesen kritischen Stimmen? Ich habe jetzt mal so 3 Beispiele genannt. Gibt's die, gab's die, belasten die und wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, kritische Stimmen hast du bei irgendwie jeder Entscheidung, ne? Also dementsprechend auch genau, wie du sie jetzt skizziert hast, gab's die in unterschiedliche Richtungen. Im Endeffekt gehört es dazu, zu unserem Wettbewerb, zu unserem Sport, sich für den nächsten Wettbewerb zu qualifizieren. Ne? Darum kämpfen wir. Wir wollen in der Liga weit oben stehen, um gegebenenfalls auch in Europa uns präsentieren zu können, die Spielerinnen die Möglichkeit bekommen, sich präsentieren zu können. Und das überwiegt, glaube ich, dann doch. Und da kann man auch mit der einen oder anderen kritischen Stimme positiv und gut umgehen und überzeugen, dass einfach die Erlebnisse und die Möglichkeiten auch für ein Heimspiel, so ein Heimspiel zu erleben, wie wir es jetzt hatten, ne, das war jetzt wirklich ein Glücksgriff mit Galatasaray. Da wird, glaube ich, jeder Europapokalgegner wurde dann zumindest dahingehend stumm und hat gesagt, boah, das war schon echt doll, das mal so in Wiesbaden zu haben. Von daher musste ich mich zumindest nicht mit viel kritischen Stimmen wirklich lange auseinandersetzen.
Also bei uns waren die Stimmen sehr leise, wenn sie denn überhaupt da waren. Was nicht heißt, dass wir diese Themen, die du angesprochen hast, Stefan, nicht auch spüren und im Blick haben. Und ich versuche das mal kurz so mit Stichworten abzuarbeiten und noch eine 4. Dimension hinzuzufügen. sportlich gesehen wollen wir das. Und wenn ich jetzt an unsere Nationalspieler denke, die spielen im Zweitagesrhythmus jetzt im Januar. Und das ist, klar muss man gucken, wie lange kann man das machen. Die Diskussion haben wir schon ein bisschen länger im Handball. Und ich habe ja gerade schon Gefühl dafür gegeben, wie sich der Wettbewerb entwickelt hat. Als wir uns das letzte Mal im Europapokal getummelt haben, war es so, dass wir ein Spiel hatten in der ersten Halbserie. Da haben wir jetzt schon 4 mit Reisen gehabt. Und dann nochmal eine Gruppenphase erst in der Rückserie und Qualifikationsspiel im Viertelfinale gehabt haben. Also deutlich weniger Spiele auch, sodass sicherlich auch Belastungen und auch Reisethemen größer geworden sind an der Stelle. Aber die Sportart hat sich eben dann auch auf dieses Niveau halt entwickelt. Und man kann ja auch darauf reagieren und dann perspektivisch auch anpassen. Dann habe ich halt mehr Spiele und ich habe vielleicht auch gerade vor dem Leistungslevel, wo wir herkommen in der Bundesliga, die Gelegenheit, da vielleicht auch mal den einen oder anderen Nachwuchsspieler schon mal mit reinzunehmen und dem schon mal ein paar Minuten zu geben. Wir stehen für Nachwuchsarbeit, das ist bei uns groß. Das ist so eine Chance, die ich dem Thema zum Beispiel perspektivisch gebe. Und unsere Spieler auf dem Niveau müssen sich dem stellen und die Frage für sich persönlich dann am Ende auch beantworten, wollen sie das in der Kombination mit der Liga und dem Europapokal oder gehe ich eben in eine Liga, wo ich wie Barcelona in Spanien genau gar kein interessantes Spiel in der Liga habe oder eins, weiß ich nicht, ohne da jetzt zu polemisch zu sein und dann dafür mich voll auf die Champions League zu konzentrieren oder einen Europapokal. Das ist dann am Ende eine Entscheidung der Sportler, die dabei sind und so erlebe ich unsere sehr, sehr charakterlich gefestigte Mannschaft auch. Da ist es kein Thema und ich entdecke auch Aspekte. Das zweite, was du angesprochen hast, finanziell, ja klar, das ist jetzt die Challenge, aber es kann ja nicht sein, dass, und so haben wir auch mit unseren Sponsoren gesprochen, auch mit der Einführung der Saisonprämie, kann ja nicht sein, dass unser Unternehmenszweck und unser Ziel, wo ja für alle Parteien, wie wir hier miteinander sitzen, nur positive Aspekte mit verbunden sind, sportlichen Erfolg zu haben, dass das finanziell zu einem Ausschlusskriterium führt. Wir haben das einmal gemacht während der Corona-Zeit, weil da einfach die Hauptfinanzierung, wenn dann auch aus so einem Konstrukt noch Zuschauereinnahmen rausbrechen, plus das gesundheitliche Risiko, das war genau Anfang 2020, als wir es hatten, noch dazu kommt, da war es eine ganz andere Dimension. Alleine aus wirtschaftlichen Beweggründen und sowas verbietet sich das ja. Und da sind wir auch ehrlicherweise auch so selbstbewusst, dass wir als Club das schon hinkriegen und uns das jetzt nicht kaputt macht, sondern wir das auf der Wegstrecke gestemmt kriegen. So, und das bewahrheitet sich jetzt auch, dass wir das irgendwo schaffen und dann perspektivisch was Gutes rauskriegen, weil selbst wenn jetzt der Europapokal, und da haben wir drüber gesprochen, negativer Deckungsbeitrag ist, heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht mit Partnern gesprochen habe, für die die Entscheidung zu kurzfristig war, die aber trotzdem Handball jetzt aufs Radar gekriegt haben, sehen jetzt unsere 4 deutschen Nationalspieler im Januar und denken, Mensch, die haben das cool gemacht, lass uns mal bitte über die nächste Saison sprechen, egal ob Europapokal spielt oder nicht. Das sind ja alles Aspekte, die man jetzt so noch gar nicht vollumfänglich anfassen kann, sodass ich jetzt alleine aus einer Kerndeckungsbeitragsbetrachtung finanziell nie absagen würde. Und Nachhaltigkeit, das liegt mir auch am Herzen. Ich finde es immer spannend, dass dann bei uns an solchen Plattformen diese Diskussionen gestellt werden. Weil der Sport ist in vielerlei Hinsicht so ein Vorreiter in ganz vielen Nachhaltigkeitsdimensionen. Und dass wir jetzt auf einmal, nur weil wir uns für den Europapokal qualifizieren, die Antwort hätten, wie wir denn klimaneutral reisen. Also das finde ich ist ein bisschen zu hoher Anspruch. Also unser Kerngebiet ist eben Sport zu machen und nicht Flugzeuge mit einem ökologisch grünen Antrieb zu versorgen. Also da müsste man erstmal Ingenieure fragen. Und wenn ich dann sage, okay, dann könntet ihr doch vorangehen und aus ökologischen Sichtpunkten dann darauf verzichten. Ich glaube, das wird dann relativ schnell zu radikal, weil dann darf man vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus gehen und nichts mehr machen, wenn ich das überspitze, sondern lieber eher das Thema ransetzen und gucken. Und so haben wir es auch mit unseren Reisepartnern. Wie kriegt man das denn hin, dass man vielleicht es irgendwann schafft, so ein Thema zu nutzen und das als Triebfeder zu nutzen? Wie kriegen wir das denn hin, dass wir so eine Reise möglichst ökologisch nachhaltig oder ökologisch sinnvoll auch transportiert kriegen können? Ein Beispiel möchte ich geben. Wir haben eine Partnerfahrt gemacht nach Luzern, Schweiz logischerweise. Jetzt hat Hannover die glückliche Fügung, dass wir eine sehr, sehr gute Zugverbindung haben. Das heißt, wir sind weder mit dem Flugzeug geflogen, noch mit einem Bus dorthin gefahren und schon gar nicht mit Einzel-PKWs, sondern wir haben ein Gruppenzugticket mit allen Problemen, die das auf der Wegstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt, Stefan, das wirst du vielleicht besser wissen als ich, mit sich bringt, sind wir mit unseren Partnern tatsächlich per Zug gefahren an der Stelle. Mit einer ganz bewussten Entscheidung, tatsächlich auch aus diesem ökologischen Hintergrund. Wie viel das jetzt ausmacht in dieser Gesamtbewertung, ja, weiß ich nicht. Aber unter dem Gesamtaspekt, glaube ich, ist das sehr sinnvoll. Und die 4. Dimension möchte ich da gerne anschließen, dieser soziale Aspekt. Wenn ich mir angucke, welche Themen wir gesellschaftlich haben, international gesehen, dann ist es doch jetzt bestimmt die falsche Antwort, sich zurückzukriechen und solchen Erlebnisse, wie Christoph was gerade gesagt hat, in Galatasaray oder wir von Athen bis Polen bis in die Schweiz erlebt haben, mit Fanbegegnungen übrigens auch. Also wir haben sehr viel Reisezuspruch gehabt. Also viel heißt bei uns 50 bis 100 Begleiter bei so Auswärtsspielen und Reisen. Diese Begegnung und diese Erlebnisse, die wir da mitgenommen haben, ich glaube, die werden uns auf dieser globalen Herausforderung auch die ökologische Nachhaltigkeit anders zu gestalten, als wir es vielleicht aktuell schon können, in jedem Fall weiter voranbringen als ohne Ziel. Weil diese Begegnung aufrechtzuerhalten mit einem ökologischen Footprint, das ist doch ohne so eine Erlebnisse gar keine Mühe wert. Und so ist mein Blickwinkel da ganz klar drauf und hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr pathetisch geworden bin, aber weil das wirklich ein Thema ist, was mir auch ans Herz geht, gerade in dieser bewegten Zeit, die wir da haben.
Ich finde, da hat Eike absolut recht. Und vor allem, wenn wir nochmal ganz kurz darüber nachdenken, ne, negative Stimmen. Wir haben es vor einigen Jahren gehabt, da haben wir uns sportlich qualifiziert und wir sind halt nicht angetreten. Und da hast du die doppelte Anzahl an negativen Stimmen. Wie könnt ihr das machen? Ja, ihr habt euch qualifiziert, die arme Spielerin und so weiter. Und es wurde damals aus wirtschaftlichen Gründen einfach gesagt, es funktioniert nicht. Wir können jetzt nicht so schnell das Grundbudget aufbringen, um hier diesen Weg zu gehen. Und von daher, ne, ich jede Seite, die man nutzt, um auf die Medaille raufzuschauen, wird es irgendwelche Argumente geben. Und von daher, glaube ich, haben wir den Weg, beide Clubs hier richtig entschieden und genießen auch einfach das Projekt und das Erlebnis Europa.
Ihr habt es jetzt beide auch gesagt, das ist ja auch Kern oder Zweck eurer Existenz und des Geschäftsmodells. Ihr seid angetreten, um zu spielen auf dem Platz und nicht nur um zu trainieren zu Hause, sondern halt das auch nach draußen zu tragen. Und ja, danke Eike für die Ausführung. Ich weiß, bei euch beiden, wir sitzen da ja auch schon zusammen, auch schon länger zusammen, gibt es auch wie der Sport als generelle Institution sehr, sehr viel Ambition, sehr, sehr viel Maßnahmen, sehr, sehr viel Unterstützung für auch viele, viele andere Dinge, die der Nachhaltigkeitsbewegung auch mehr und mehr zugesprochen werden. Und gerade den sozialen Aspekt, den bedient ihr als Verein, die ihr beide da unterwegs seid, in eurer jeweiligen Region weit über alle Maßen. Und deswegen finde ich das ein gutes Plädoyer. Ich glaube, das macht sogar Sinn, dass wir zu diesem Thema vielleicht nochmal ein andermal sprechen, weil da steckt auch ein bisschen mehr drin als nur ein einseitiges Plädoyer. Aber das holen wir an anderer Stelle mal nach. Ich bin jetzt echt sehr begeistert, wie dieses Gespräch sich entwickelt hat. Und ja, ich werde auf jeden Fall in meinen Terminkalender die beiden Daten einmal eintragen. Also wenn das richtig ist, 17.01. gegen Thessaloniki, ist das richtig, Christopher?
Korrekt, genau.
Ja, wunderbar. Und 13.02. steht das auch noch, Eike, ist das das Spiel gegen Nantes. Also die beiden stehen auf jeden Fall jetzt im Kalender. Für alle, die zugehört haben, bitte dann auch das fleißig eintragen und schauen. Wo darf es denn hingehen? Kleiner Ausblick, wo geht denn die Reise durch Europa für euch noch hin? Also damit meine ich jetzt nicht die Standorte, sondern damit meine ich mehr so eine Art sportliche Reise. Also wo seht ihr euch? Was steckt drin? Können wir über irgendwelche Titel möglicherweise spekulieren? Jetzt geht das noch. Einmal so kurz vor Weihnachten noch Wunschkonzert.
Ich brauche einen Moment durchzuatmen, als ich das Faktor Titel gehört habe. Das ist doch weit weg. Ich habe ja eben schon angedeutet, wir sind mit der Maximalausbeute von 4-0 Punkten gestartet, sind damit auch, so komisch das klingt, in der nächsten Hauptrunde schon von vornherein Tabellenführer, haben da sehr, sehr starke Gegner mit den Rhein-Neckar-Löwen hier aus Deutschland und auch HBC Nantes, Champions-League-Teilnehmer mit einer Riesenkulisse, 6.000, die haben eine Kapelle da, also auf die Atmosphäre freue ich mich schon, auf das sportliche Ergebnis am liebsten auch, aber das ist natürlich jetzt noch nicht so, dass man da sagen kann, wir sind da absoluter Favorit, da alle Spiele zu gewinnen. Das war, hatten wir schon noch andere sportliche Voraussetzungen jetzt erstmal in der Gruppenphase. Deswegen gehen wir da mit allem nötigen Respekt, aber vor allem auch dem gestärkten Selbstbewusstsein rein, dass wir schon mal 2 Punkte Vorsprung haben. Dadurch, dass da jetzt von den 4 Mannschaften 3 weiterkommen, ist das, wäre alles andere jetzt, glaube ich, verklärt zu sagen, dass wir nicht mindestens dieses Achtelfinale erreichen wollen, also mindestens einer dieser ersten 3 Plätze haben. Und dann hat man ein K.O.-Spiel, mindestens 1, im Viertelfinale auch nochmal. Da geht's dann um alles. Da gibt's dann auch in dem Wettbewerb nur noch starke, bärenstarke Mannschaften. Da geht's dann um alles. Deswegen würde ich jetzt nicht ausloben wollen, dass wir da, also Richtung Titel sowieso nicht, aber auch Richtung Final Four gehen. Aber eine kleine Extra-Motivation gab's, weil vor Wochenfrist wurde erstmals in der Geschichte des Europapokals ein neutraler Ort, Austragungsort auch gewählt. Und der Stefan ist bei dir vor der Haustür. Du kannst da zu Fuß rübergehen. Es ist Hamburg gewählt. Wir haben da sehr gute Erinnerungen aus dem DFB-Pokal-Final vor. Deswegen ist das für uns so eine extra Motivation jetzt natürlich so ein verkapptes Heimspiel, weil das ist so von den möglichen Standorten quasi wie ein Heimspiel. Wir waren jetzt ausgeschlossen, hätten uns gar nicht bewerben dürfen, weil es, wie gesagt, neutral sein soll. Deswegen ist das schon ein Ziel, wo man hinlugt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt ein absolutes Must-Have, weil das wäre zu vermessen.
Für uns als Hamburger natürlich schön, das vor der Haustür zu haben. Und ja, dann würde ich natürlich auch gerne eine Mannschaft sehen, mit der wir auch zusammenarbeiten dürfen. Also Eike, strengt euch an, dass ihr hier nach Hamburg kommt.
Möge, hast du gehört?
Christopher, was ist euer Ziel sportlich?
Ja, als einzige Mannschaft, als einzige deutsche Mannschaft in dem Wettbewerb natürlich unser Land so weit wie möglich nach vorne bringen. meine, wenn man im Viertelfinale steht, dann ist auch immer eine Medaille recht nah, zum Greifen nah. Damit sich zu belohnen, glaube ich, das hätte unser Team auf jeden Fall verdient. Und das ist auch der Blick, wo es hingeht. Unsere Spielerinnen gehen ja nicht aufs Feld, um ein Spiel zu verlieren, sondern sie wollen gewinnen.
Na, großartig. Das klingt nach einer starken Kabinenansprache von dir. Lieber Christopher, lieber Eike, ich habe gerade gesagt, das war eine abwechslungsreiche, sehr interessante Runde, auch tiefe Einblicke in so etwas, was man so einfach so als Zuschauer auch mal so mitnimmt und irgendwie das, was da alles mit dazugehört und was da dran hängt, so plötzlich gar nicht vor Augen führt. Und deswegen danke für eure Einblicke, danke für die ehrlichen Informationen diesbezüglich und ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg und gutes Händchen in beiden Sportarten, gutes Händchen da den nächsten sportlichen Schritt zu machen. Und möglicherweise auch im nächsten Jahr wieder schon an die Qualifikation zu denken, weil wenn man erstmal Blut geleckt hat und erstmal sich auf die Reise gemacht hat und Eike hat es gesagt, auch so ein paar Strukturen erstmal aufgebaut hat, macht ja Sinn, dass man das im nächsten Jahr wieder nutzt und dass man darauf wieder zurückgreifen kann. Ganz herzlichen Dank, wie gesagt, gehen beste Grüße hiermit nach Hannover und beste Grüße hiermit auch nach Dresden an den Christopher. Das Schlusswort gehört euch in der anderen Reihenfolge als in der Vorstellungsrunde. Also Christopher, fang du gerne an nochmal ganz beste Grüße von uns hier aus Hamburg.
Ja, also vielen Dank, lieber Stefan, für den sehr, sehr sympathischen Podcast hier heute mit Eike. Auch eine tolle Möglichkeit, einfach mal wieder über den Tellerrand hinauszuschauen und ein bisschen aus dem Handball zu hören, wie es dort im europäischen Wettbewerb läuft. Und dafür wünsche ich Eike, euch und deinem Team natürlich ganz viel Glück für die nächsten Schritte. Und Stefan, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dabei zu sein und auch für unsere Zusammenarbeit. Und ja, im Hinblick auf die kommenden Tage wünsche ich allen Zuhörern und uns ein schönes Fest und einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr.
Ja, dem schließe ich mich an. Stefan, vielen Dank für das Brückenbauen. Und Christoph und ich kannten uns vorher noch nicht. Ich habe hier ganz viele Gemeinsamkeiten mitgenommen, Christopher, nicht nur inhaltlich auf dem Thema, was uns hier zusammengebracht hat, sondern seit 2018 als Geschäftsführer, wenn ich es richtig mitgenommen habe. Du hast auch schon mal das Leid erplagt, Europapokal absagen zu müssen. Habe ich auch gehabt. Hast einen sehr positiven Ausblick in die Zukunft mitgenommen. Und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt hier als Bestärkung nochmal mitgenommen habe. Man ist ja nicht alleine da draußen mit den Herausforderungen. Ich glaube, da ist auch viel Kompetenz halt da in dieser Verstärkung. Deswegen auch nochmal Devon Sports, vielen Dank für die Begleitung. Ihr habt da den einen oder anderen Baustein auch mal beigetragen. Ich freue mich auf die nächsten Runden und hoffe vor allen Dingen jetzt als Abschlusswort an die Zuschauer und Zuhörer vielmehr, dass ihr auch den einen oder anderen Impuls mitgenommen habt, den ihr vielleicht so noch nicht kanntet.
Großartig. Nochmals besten Dank. Und ich muss zumindest sagen, diese Folge wird erst nach Weihnachten ausgestrahlt. Insofern nehmen wir die Grüße mal mit und wissen, dass ihr es so meintet. Und dann hoffen wir, dass alle ein schönes Weihnachtsfest hatten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann machen wir mit euch ein kleines Zukunftsbild-Experiment. Dazu dann aber nächste Woche mehr. Ganz herzlichen Dank. Beste Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao. Und das war die gute Stunde, die ich mit Eike und Christopher verbracht habe und über deren Herausforderungen, aber auch den Ansporn, den die Qualifikation zum Europapokal jeweils mit sich bringt. Und ja, ihr merkt, beide sind da mit viel Euphorie und Leidenschaft dabei und einem großen Bockfaktor, wie wir festgestellt haben. Und das war irgendwie ein sehr, sehr spannender Einblick. Ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass es 500 € pro Punkt gibt in einer solchen Pokalrunde. Und für beide, zumindest das war der Vordergrund oder die vordergründige Herausforderung, die beide mit sich gebracht haben, nämlich dass das Spielen im Europapokal nicht zu einem wirtschaftlichen Desaster wird. Und das ist doch schon irgendwie auch eine krasse Erkenntnis, dass wir diese sportlichen Highlights, die denn diese Events mit sich bringen, dass die einfach Hauptsache nicht negativ ins finanzielle, ins wirtschaftliche Gewicht fallen. Das ist schon krass. Ich glaube, für die Spieler und Spielerinnen ist das trotzdem ein mega Event. Und am Ende steht für beide jetzt ja auch mit der Qualifikation für die jeweilige nächste Runde dann auch weitere Highlight-Spiele an und damit dann vielleicht auch hoffentlich irgendwann dann die wirtschaftliche Erfolg, der auch damit einhergehen darf, mindestens dann aber auch für die Vermarktungserfolge in den kommenden Jahren. Das wünsche ich beiden. Ihr könnt beiden wieder noch zuhören, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir die beiden nochmal zum kleinen Zukunftsbildexperiment vor unsere Podcast-Mikrofone geholt haben. Für heute erstmal alles Gute. Ihr habt gemerkt, die Wünsche, die beide gerichtet haben an euch Richtung Weihnachten und einem guten Jahreswechsel, die sind schon ein bisschen her. Wir haben die Podcast-Folge im Dezember noch vor den Weihnachtstagen aufgenommen. Dennoch sind diese Wünsche mit Sicherheit, gelten die auch noch für das weitere Jahr. Also habt ein großartiges 2024 und hört gern wieder rein, wenn es dann nächste Woche wieder zum Devon Sport, der Podcast, geht. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao, Gruß aus Hamburg.